So, wir reden über, wir sind angekommen in den, bei den guten Disney-Filmen. Bei wirklich guten Disney-Filmen.
Naja, so, also ich muss ja sagen, ich hatte, war dann schon etwas eher so, ui, den wird man heute nicht mehr so drehen.
Und wer sich hier gerade in Stellung bringt, ein Bad Cop zu sein, der Bad Cop dieses Podcastes zu sein, ist Dominik Porschen.
Einen wunderschönen guten Tag. Vielleicht aber auch gar nicht Bad Cop, sondern im Herzen einfach nur Kämpfer für Weiblichkeit und großartige Frauen, die mehr im Leben erwarten können als Ariel. Allerdings mit der Haarfarbe von Ariel und damit ein Drehbuchautor, der nicht mehr vom Leben zu erwarten hat, als diese Frau, der die Stimme wegbleibt, ist und deswegen nur schreiben kann und nicht sprechen. Drehbuchautor, großartige Prinzessin, quasi das Pendant zu Ariel, Christoph,
ganz richtig.
Die Meerjungfrau Mathieu.
Vielen Dank, ich grüße euch. Einer von uns
die
beiden
längste
hat
Begrüßung
die,
aller Zeiten.
Einer von uns beiden hat die Haarfarbe von Ariel, der andere hat ihren geschuppten Schwanz.
Was zur Hölle?
Was kommt davon, wenn man Wein trinkt beim Podcasten? Außerdem muss ich auch mindestens eine Sache sagen, für die sich meine Frau dann schämt, wenn sie den Podcast hört.
Und das direkt zu Beginn, damit sie direkt
ja,
wegskippt.
Genau.
Lieber Christoph Mathieu, wenn du schon quasi eigentlich Ariel bist und ich gerade dabei bin, nein, ich nehme das überhaupt nicht auf mit diesem geschuppten, war auch immer. Vor allen Dingen dafür glänzt er und leuchtet er schön.
Wir reden nicht von Tritons Dreisack, ne? Ach ja. Oh,
der ja wiederum auch, ja, naja gut, man sieht ja ein bisschen, aber auch so dieses typische Macho-Ding. Könntest du bitte die Geschichte
ja, aber hallo.
Zusammenfassen?
Also, es ist das Märchen von Hans Christian Andersen, die kleine Meerjungfrau, nur von Disney mit Happy End, Ende. Also gut, Ariel ist eine
Man hat sich wieder keine eigene Geschichte ausgedacht.
Genau, Ariel ist eine Meerjungfrau, lebt mit ihren Geschwistern und ihrem Vater, König Triton, der der Herrscher der Meere ist, obwohl ja eigentlich Neptun der Herrscher der Meere ist. Keine Ahnung, was da wieder passiert ist, wo Triton herkommt. Auf jeden Fall leben die da unten und feiern den ganzen Tag, geben den ganzen Tag klassische Konzerte und haben Freude. Oh, aber das ist Ariel nicht genug, sie will mehr, nämlich die will oben bei den Menschen leben. Das, dieser Wunsch wird noch befeuert dadurch, dass sie sich in den schmucken Prinz Erik verliebt. Und Ariel ist bereit, ihre Stimme an eine Meerhexe, die Meerhexe Ursula, zu verkaufen, um an Land zu kommen und den Prinzen kennenzulernen. Und ja, hin und her, auf und nieder, am Ende entpuppt sich der ganze...
Sie hat
ganze,
drei Tage Zeit. Sie hat drei Tage Zeit,
dass der Prinz...
Die einzig wahre große Liebe.
Dass der Prinz sich in sie verknallt, ohne ihre Stimme zu hören, obwohl er nur ihre Stimme kennt, weil sie mal gesungen hat, als er an... ist zu kompliziert, müssen wir gar nicht so genau erzählen. Fakt ist, am Ende kämpfen alle gegeneinander, die Meerhexe...
Du kannst es noch nicht nacherzählen, Christoph Mathieu, du kannst es nur nicht nacherzählen, das ist das Problem.
Ja, aber den Film kennt doch auch jeder, der diesen Podcast hört. Ich meine, was soll das auch?
Da ist ja was dran. Und ich muss sagen, ich hatte den total gut in Erinnerung, vor allen Dingen, weil ich die TV-Serie ganz toll fand im Disney Club und überhaupt war
und
das.
Da war ich schon 20 oder so, als die kam. Deswegen, ich weiß nicht.
Was? So ein Blödsinn. Ja, also die kam in den 90ern Disney Club.
Ja, das kann gut sein, aber irgendwie war die, aber die war kurz nach...
Christoph Mathieu, 20, jetzt bist du 60 Jahre alt.
Die war kurz, die war in den 90ern, klar, aber die war kurz nachdem ich dann schon, also gerade als ich im Alter war, wo ich zu cool war für Disney, da kam diese Serie.
Ja, 92 bis 94, ja. Die wurde unmittelbar quasi nach dem Film aufgenommen.
Ja, immerhin drei Jahre
nach erstmals, ja, 1994, du warst 13, hattest dein erstes Ariel-farbenes rotes Haar am Sack und dachtest, du wärst zu cool.
Ohne Witz, mit 13, da habe ich mein lieber Freund, schon in Jurassic Park im Kino gesessen, ja.
Ah, du cooler Typ.
Und musste keine Angst haben, dass die Polizei mich aus dem Kinosaal komplimentiert.
Ah,
also das war noch die Zeit.
Alter, da gucke ich doch keine Zeichentrickserie von so einem Mädchen.
Aber dafür gucke ich sie heute, umso lieber.
Tatsächlich, also ich habe die Adresse, ich habe das immer gern gesehen, auch mit 13, aber vielleicht erklärt das bei mir auch noch mehr, oder ich bin einfach more independent schon immer gewesen, hatte ich total toll in Erinnerung und auch Ursula immer noch und die ist auch stark, um aber jetzt einzusteigen, natürlich ist es ein total schöner Film und auch die Musik ist irgendwie toll und ja, gerade Ursula, das ist schon heftig. Ich war dann aber doch etwas verwundert, dass es für Ariels Liebe eigentlich keinen Grund gibt, außer dass sie ihn hübsch findet und damit irgendwie tierisch geil ist und alles aufgibt, um den Mann versuchen zu überzeugen. Also nicht mehr, sie weiß ja nicht mal, dass er sie eigentlich auch will, dass sie alles aufgibt. Sie gibt, schmeißt ihr ganzes Leben weg für einen Mann, den sie eigentlich nur attraktiv findet, weil ich denke, was sagt das über junge Frauen aus und warum wirft sie das alles weg? Warum gibt es da nicht ein bisschen mehr?
Das ist das Klischee, was man diesem Film unterstellt. Aber, und jetzt kommt meine Gegenrede, es ist doch völlig offensichtlich, dass Prinz Erik nur ein seelenloses MacGuffin ist, eine Hülle, die für Ariels Wunsch, ein Mensch zu sein, steht. Ariel ist eine Abenteurerin, die von der Natur und gesetzten Grenzen überschreiten will. Sie will im Prinzip Astronautin werden. Weißt du, das ist so wie wenn wir auf der Erde leben und wir träumen davon, zum Mond zu kommen. So ist das für Arielle, die unter Wasser ist und an Land spazieren will. Das ist für sie ein Riesen-Act. Und sie ist eine Frau, die mehr will als ein trällerndes Atom im patriarchisch regierten Reich ihres Vaters zu sein, der mit nacktem Oberkörper durch den Ozean schwimmt.
Das nehme ich mit.
So, und der Prinz, der ist doch nur, das ist doch nur ein fleischgewordenes Symbol für ihren Traum. Den kann man doch nicht ernst nehmen. Der Mann hat keinen Charakter, nix. Das ist,
Ja, natürlich nicht. Aber deswegen hätte ich mich auf jeden Fall gefreut, wenn es trotzdem etwas ein bisschen mehr, weil so ist das Risiko, was sie ja eingeht, und ich finde es ja toll, dass sie Risiken eingeht und dafür, aber in drei Tagen muss er sich verlieben, oder ja, sie tut alles dafür, damit sie überhaupt diese Chance bekommt, ein Mensch zu werden.
Sie hätte auch ein Mensch sein wollen ohne den Prinzen, das hat es nur noch mal ein bisschen...
Das ist ja auch fein, aber deswegen, und da glaube ich aber, dass das dann trotz alledem vielen das verloren geht, sondern ist dann doch, dass die einfach dazu etwas
sie
zu
schafft
arg
es aber, dass der,
Fokus
dass der absolut patriarchisch regierende Vater, bei dem ich mir übrigens sicher bin, dass er im Zorn Ariels Mutter mit dem Dreizack irgendwann mal pulverisiert hat. Also so ist der Typ drauf, ohne Scheiß. Das ist im Subtext ist König Triton
Der Muttermörder.
Ja, ein Frauenschläger. Und der hat irgendwann ist dem mal der Kragen gepasst. Da hat er mit seinem Zeichen so paf und dann ist die Frau pulverisiert. Das ist das unverarbeitete Trauma.
Und du sagst zu mir, dass ich in dieser Folge möglicherweise Dinge sage, die wir uns irgendwie, die einen Backlash verursachen können. Und du sagst gerade, dass König Triton aus Ariel ein Frauenschläger ist, der womöglich die Mutter von Ariel nicht nur geschlagen, sondern umgebracht
am
hat.
Am Ende ist Triton sanftmütig und Ariel hat das Patriarchat gezähmt in diesem Film. Das Einzige, wo ich dir recht geben würde...
Dafür
wo
musste erst ihre Mutter stürmen.
Ja, das ist ja nicht im On. Das ist ja nur eine Background-Geschichte, die ich mir gerade ausgedacht habe, die aber sehr gut sich in das einfügen würde. Ich muss aber wo ich dir recht gebe, ist, es gibt zwei Sachen, wo ich finde, dass Ariel tatsächlich, ja, sie ist einfach so dünn, magersüchtig, krass dünn. Das muss man schon sagen. Also diese Szene, wenn sie dann auf die Kamera zuschwimmt und ein Mensch zu sein singt, da denkt man schon so, das ist aber hier, ist mal ein bisschen mehr Kind. Und das Zweite ist, wenn am Ende dann doch Prinz Erik derjenige ist, der dann Ursula besiegt, indem er einfach nur ein Schiffswrack in sie reinlenkt und schon ist sie tot und Ariel in der Zwischenzeit zum Nichtstun verdammt ist, da hat der Film gerade aus heutiger Sicht große Schwächen, weil die Heldin des Films am Ende nicht, nicht zugestanden wird, auch die Heldin zu sein, in dem Sinne, dass sie die Antagonistin
ist. Naja, und es gibt ja auch kein, es gibt ja kein Opfer, eine wirklich sehr mächtige Hexe, die ja auch sehr, sehr viele Seelen letztlich schon auf ihre Kosten zerstört hat, die ja, ich meine, was ja auch echt gruselig ist.
Das ist auch schon super,
und ich bin
oder?
Mal wieder ich bin mal wieder aber fasziniert davon. Ich dachte immer, ey, es ist doch total früh in dem Film, dass sie bei Ursula ist und dass das tatsächlich richtig lange dauert, bis überhaupt diese Verwandlung in ein menschliches Wesen vonstatten geht. Das ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie sehr man die Kerngeschichte abgespeichert hat als Kind und dieses ganze Vorgeplänkel einfach weg ist.
Boah, aber ich muss sagen, was mich echt beeindruckt hat, war dieser komplette Einstieg in den Film. Und das ist der erste Disney-Film, der diesen richtigen, ich bin von der ersten Sekunde an visuell und so überwältigt Effekt hat. Weil du hattest bisher immer, dass ein Vorspann kam, wo du ein paar Stills gesehen hast und Credits und so. Und da ist es so, aus dem Nebel kommt dieses fette Schiff, es wird gesungen. Und es wird schon so ein Mysterium aufgemacht mit so, ja, die Meerleute leben unter dem Meer und hahaha, das glaubst du nicht wirklich und so weiter und so fort. Und dann fällt dieser Fisch ins Wasser, mit dem die Kamera dann unter Wasser geht und du hast sofort diesen...
Das ist mega.
Das ist toll. Und das ist ab dann ist es bei den ganzen Disney-Filmen, die ab dann kommen, ist es immer so, dass du diesen kompletten, ich werde sofort ab der ersten Sekunde mit absolut visueller und Storytelling-Brillanz in den Film reingezogen wird. Ich habe vor lauter Begeisterung die Grammatik vergessen, die ich in diesem Satz benutzen wollte.
Das sei dir absolut gegönnt. Und ich wollte hier auch eben natürlich keinen tollen Film schlecht reden. Ich muss nur sagen, dass ich mir, auch wenn ich jetzt deine Perspektive mir nicht nur angehört habe, sondern mal verinnerliche und ich dir auch in weiten Punkten recht gebe, dass es darum geht, muss ich sagen, wenn es darum geht, ohne, es muss ja jetzt nicht so völlig mit der Brechstange irgendwie eingetrichtert werden, aber ist mir dieses Prinzessinnen-Ding in 3 Tagen verlieben, ja, ich glaube halt, dass das ein klassischer Fall ist, dass die Botschaft, wie unabhängig und wie geil sie eigentlich sich über alles hinwegsetzt, dass das bei den meisten untergeht und sie am Ende doch nur eine Prinzessin bleibt. Kann man
ja,
natürlich
aber das
jetzt
ist,
auch wieder darüber diskutieren.
Aber tatsächlich ist es so, dass in allen Disney-Filmen, weil Ariel ist ja der erste Disney-Film, in dem der sogenannte Wand-Song etabliert wurde. Also die Nummer, dass die Hauptfigur in der ersten Filmhälfte singt, ich will das und das erreichen. Also Ariel singt, ich möchte ein Mensch sein. Aladdin singt davon, dass er kein Dieb mehr sein möchte und was Größeres sein möchte. Und Simba singt, dass er König sein möchte und so weiter und so fort. Ne? Also, dass es diesen One-Song gibt, in dem der Held des Films sein Ziel definiert. Und das Lustige ist, dass der Love Interest immer nur ein Teil der Welt ist, zu der sich die Hauptfigur hingezogen fühlt. Und das hat bei Ariel schon begonnen. Es geht gar nicht so sehr darum, dass die jetzt unbedingt diese spezielle Person lieben und heiraten wollen. Es geht darum, dass diese Person aus der Welt kommt, von der die Hauptfigur Teil sein will. Und dass die dann wenn sie diese Person heiratet, am Ende die Hauptfigur, egal ob es ein Ariel ist oder Aladdin, der ja ein Junge ist, ne, weswegen das da dasselbe Prinzip ja stattfindet, es ist immer so, dass die dafür stehen, für den eigentlichen Wunsch. Das ist genauso wie bei die, selbst bei Die Schön und das Biest ist es so, wenn Belle davon singt, dass sie aus der Kleinstadt-Piefigkeit raus will und dann das Biest kennenlernt, dass sich dann eben als, ja, doch durchaus intellektueller und belesener und tiefgründiger entpuppt, als man dachte. Das ist erstmal der Punkt, um den es bei diesem Film geht. Und deswegen haben auch die Love Interests in den Trickfilmen nie irgendwelche Songs. Und die haben erst in diesen Realfilmen, in den Remakes immer Songs bekommen. Wo man dann immer versucht hat, so die Love Interests dann aufzuwerten, indem man ihnen noch Songs gegeben hat, beziehungsweise weil man einen neuen Song brauchte für die Realfilme und dann waren das die einzigen, die noch keinen hatten, also bekamen sie Songs, wie zum Beispiel Jasmin oder Das Biest oder ja, bei Ariel wird wahrscheinlich, in der Ariel-Verfilmung nächstes Jahr wird wahrscheinlich Prinz Erik dann noch einen Song singen. Aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass die singen, weil die nämlich gar keine so wichtigen Personen sind, dass das wir jetzt irgendwie Lieder hören müssten über das, was die wollen oder was deren Ziel ist, weil es um die einfach verdammt nochmal nicht geht. Es ist egal, sie sind einfach nur Teil der Welt, wo die Hauptfigur hin will. Jetzt habe ich wieder referiert.
Dann natürlich noch spannend jetzt gerade bei dem, ich gehe einfach direkt, also erstmal vielen Dank für das, dass das einer der Filme ist oder eigentlich der Disney-Film, über den am allermeisten immer noch diskutiert wird, darüber, dass die neue Synchronfassung nicht funktioniert, auch wenn die damals international angeordnet wurde, weil die neue Fassung näher an dem Original sein soll. Aber bis auf Ursula, ich meine, alleine, dass Ron Williams Sebastian spricht und das ist auch aktuell in der Fassung auf Disney Plus mit diesem amerikanischen Akzent, der mal mehr, mal weniger rauskommt und ich überhaupt nicht checke, warum.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass der im Original einen karabianischen Akzent hat. Also he's a Caribbean. Caribbean im amerikanischen. Und vielleicht wollte man, dass das näher am Original ist. Weil in der Originalsynchronfassung, die wir im Kino gesehen haben damals, also ich zumindest als Kind, hat der ja nicht kein Karibik-Akzent gehabt. Da hat er ja.
Nee, das hat halt nicht funktioniert. Und da ist aber auch wieder das Interessante, dass ja zum Beispiel Sebastian im Original von Joachim Kemmer gesprochen wird. Übrigens dann auch in der Serie, sprich, die Leute hatten sich komplett an die Stimme gewöhnt. Und der hat ja übrigens dann auch beispielsweise Jafar in Aladdin gesprochen oder Rafiki in König der Löwen. Dass der tatsächlich, dass da einfach echt viel verloren geht. Ich meine, Jan-Josef Liefers spricht ja jetzt hier Prinz Erik dann.
Ja, nicht?
Auch, aber, ja, aber die Nummer mit Dorette Hugo oder Ute Lemper, die Stimme hat schon irgendwie schöner gepasst. Und ich verstehe das total. Und da merkt man auch wieder, ja, es gibt internationale Vorgaben, das ist fein. Aber zumal, wenn du auch noch eine komplette Serie machst, also das glaube ich, kommt noch obendrein. Ne? Wenn du es über Jahre dich an irgendwie alle Rollen gewöhnst und dann kommt nochmal eine Neufassung, das ist schwierig nachzuvollziehen, wenn du über Jahre einen Film so einsprichst und gleichzeitig auch bei eine Fernsehserie hast. Also so viele Stunden Content, wo man sich damit auseinandersetzt und du hast jetzt einfach nur die alten, das ist wirklich, wirklich schade. Aber am Ende des Tages, Erfolg gibt dann irgendwie doch noch recht, ja, die krassen Fans. Aber als er ins Kino, ich meine, das ist ja der erste Disney-Zeichentrickfilm dann auch, der so richtig bei den Kritikern, also nicht nur was die Einspielergebnisse betrifft, sondern auch bei den Kritikern so ankam. Also mit 2 Oscars für beste Filmmusik und bester Filmsong, das ist schon mal eine Ansage.
Ja, aber hallo, ich meine, der war stilprägend für Disney dann, ne? Der hat... Es ist ja schon ironisch, dass er komplett back to the roots gegangen ist. Das ist der erste Märchenfilm seit Dornröschen. Und das war immerhin 1959, also 40 Jahre vorher, weil Ariel kam 1989 raus.
30 Jahre, es sind 30.
Du hast vollkommen recht. Ich habe das.
Ich nur geflüstert.
Ich habe nur 40 Jahre gesagt, weil ich das in meinen Notizen falsch notiert habe. Also ich habe einen Fehler, den ich vor ein paar Wochen gemacht habe, dummerweise live ausgesprochen.
Es sei dir ja verziehen.
30 Jahre vorher hat man Dornröschen gemacht. Das hat 30 Jahre gedauert, bis es wieder einen richtigen Prinzessinnenfilm gab. Und ja, man hat dieses überhaupt diese Formel mit diesem Film gefunden, also welche Art von Songs es gibt und wie das Ganze so dramaturgisch abzulaufen hat, weil man muss ja sagen, alle Filme, die jetzt hier nachkommen, die sind ja, die laufen ja schon in sehr, sehr vorgegebenen
gleicher Bahnen, Ablauf, ne? Ja, voll.
Und, voll. Aber in absolut erprobten, perfekten Bahnen, wie ich finde. Also es ist einfach, es geht einfach rundum
auf. Ja, wenn es einmal funktioniert, ein Rezept funktioniert, warum es dann ändern? Ich meine, die Geschichten sind ja trotzdem dann anders geworden. Aber trotzdem, ich bin jetzt persönlich tierisch gespannt, wie ich, also König der Löwen habe ich tatsächlich oft genug gesehen, dass ich noch weiß, dass mir der gefallen wird. Aber wie es mir mit den anderen Filmen gehen wird, weil das ist alles etwas her. Und weil für mich, ja, mega, also immer noch ein toller Film. Und ich sehe auch, was das alles ausgelöst hat. Aber er hat bei mir eben trotzdem nicht mehr dieses 10 von 10 Gefühl ausgelöst.
Also meine Mutter hat dem Film damals auch keine 10 von 10 gegeben, weil sie nämlich zu der Fraktion gehört hat, wo sie sagte, das ist aber nicht wie in Hans Christian Andersens Märchen. Okay. Da stirbt die Meerjungfrau nämlich am Ende. Und man denkt so, das kennst du ganz, das geht so. Ja, ist ja gut, Mutter, aber die können ja wohl kaum im Disney-Film sterben. Aber sind wir eigentlich am Ende schon?
Naja, ja, vielleicht in der Realverfilmung.
Oh, das wäre ja.
Ich weiß
nicht,
hast du noch was zu erzählen?
Meinst du, die machen das? Stell dir mal vor, die haben...
Nee, sie werden Ariel jetzt nicht eine schwarze Ariel nehmen, wo sich alle wieder irgendwie drauf... Das ist nicht wie im Zeichentrickfilm. Das ist halt die Fresse. Mr. Andersen hat auch nicht gesagt, wie sie aussieht. Und hört auf. Hört bitte. Also auch Leute, wenn ihr da draußen sagt, ja, aber die war doch... Es spielt überhaupt keine Rolle, welcher Haut... oder Haarfarbe diese Frau hat, wenn ihr meint, dass damit irgendetwas kaputt gemacht wird und ihr einfach nur 1:1 denselben Film nur mit realen Leuten quasi Shot für Shot sehen wollt, dann tut es mir leid, dass ihr so eine langweilige Herangehensweise an Filme habt. Dann schaut euch bitte den Zeichentrickfilm einfach noch 150 Mal an und es sei euch gegönnt, dass ihr den liebt und dass es so sein soll. Aber lass, wenn sie schon dieselben Geschichten und alte Filme sowieso nur wieder neu erzählen, freue ich mich persönlich über jede Änderung. Und es sagt mehr über euch aus, dass ihr euch über eine Hautfarbe aufregt, dass sie nicht so aussieht wie in dem Zeichentrickfilm.
Wir haben doch gar keine, aus, wir haben doch gar keine Hörer, die sich da aufregen. Ich bin mal gespannt.
Doch, vielleicht haben wir eine erreicht und ich wollte es einmal gesagt haben.
Ich bin mal gespannt, ob die schwarze Ariel auch rothaarig sein wird. Das wäre schon abgefahren.
Gut, es gibt rothaarige schwarze Frauen mit, ja, also mit gefärbten Haaren, Nicki Minaj
cool.
Und
Co. Das wäre voll cool. Und die hat ja übrigens die Ariel im Trickfilm, die hat ja nur deswegen rote Haare, weil kurz vorher der Film Splash rauskam mit Tom Hanks. Und da gab es ja eine blonde Meerjungfrau. Und da hatte man bei Disney Schiss, dass... ja, dass sie zu ähnlich sein könnte, der Splash-Meerjungfrau. Und dann brauchte Ariel ein Merkmal, das sie ganz klar von der Splash-Meerjungfrau unterscheidet.
Ah.
Da kam die Idee, weil in den Konzeptzeichnungen ist sie noch ganz lange blond und dann hat man sie irgendwann rot eingefärbt.
Die Haare. Aber wie heißt denn nochmal die Schauspielerin, die das jetzt spielen soll?
Ach, du musst im Realfilm, das weiß ich nicht, aber im Trickfilm war Alyssa Milano.
Hayley Bailey.
Ah ja.
Hayley Bailey ist es, die bislang jetzt nicht so übermäßig krasse Sachen gemacht hat und daher eher unbekannt ist und ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Und ich freue mich für die schwarze Community, dass sie eine Heldin bekommen.
Vor allen Dingen bin ich gespannt, ob das alles besser aussehen wird als in Aquaman. Und da gab es ja auch schon den Tinten. Im Aquaman gab es ja auch schon den Tintenfisch, der den Bongos getrommelt hat.
Oh, die ist nicht übermäßig groß.
Ja, aber kann natürlich
heute
trotzdem.
Nicht, warum Leute sagen, Aquaman sah geil aus. Ich sage, nee, sorry.
Kann ja trotzdem Leute, CGI gewidmet
sein. Wir gehen nicht zum gleichen Optiker.
Aber was bei Aquaman geil
aussah.
Ja,
die Gefahr ist groß.
Was bei Aquaman cool aussah, waren diese Haare, die so. Unter Wasser so.
Es sah nicht alles furchtbar aus, aber so der Rest war schon, boah, also bitte nicht. Der Effekt,
also der
funktioniert, war dieser Wassereffekt, dieser Schirm.
Der war schon der Knaller bei Aquaman. Also dass da wirklich so ein Bongo, also die Gasse bei Ariel
auch. Der Wassereffekt darf gerne so sein, was sah gut aus und dann, ich meine aber zwischen Aquaman und Ariel Realverfilmung sind dann auch immer noch 4 Jahre. da erhoffe ich mir einiges.
Es gab ja auch mal eine Broadway-Version von Ariel auch, ne? Da sind die auf Rollschuhen gefahren und hatten so Fischschwänze hinten dran geklebt.
Starlight Express nicht funktioniert.
Ja, Ariel auch nicht.
Gerade als du das gesagt hast, gucke ich mir gerade Bilder an und es sieht grauenhaft aus.
Ja, ja, das ist ja auch nicht, ist noch nicht lange gelaufen. Aber
wer kommt aber auch immer auf so beknackte Ideen?
Ja, Disney.
Ja.
Okay, pass auf, statt einer Weisheit zum Schluss werde ich jetzt meiner Mutter zum Gefallen den Schluss vorlesen von dem Originalmärchen, Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Ist das in Ordnung? Ist doch schön, oder?
Jawohl, und sie stirbt.
Genau, sie stirbt.
Also, ich lehne mich zurück.
Aber es ist wirklich.
Aber ich lehne mich zurück und sage an dieser Stelle. Ich sage an dieser Stelle auf Wiedersehen und freue mich über das Ende und lasse das damit ausklingen. Und kündige an die nächste Folge. Ist es Bernhard und Bianca oder ist es Schön und das Biest? Bernhard und Bianca, ne? Im Känguruland ist die nächste
Folge. Ja.
Ja.
Doch,
ja, wird sie schon sein.
Mhm.
Dann lehne ich mich zurück, sage vielen lieben Dank, Christopher Ariel Mathieu, und ich freue mich über das Ende jetzt.
Also es ist so, die kleine Meerjungfrau am Ende vom Hans-Christian Andersen-Märchen hat sich gerade in Meerschaum verwandelt. Also sie stirbt nicht in dem Sinne, sondern sie verwandelt sich in Meerschaum und treibt jetzt als Meerschaum auf den Wellen. Und dann kommt der letzte Absatz dieses Märchens und der geht so. Auf dem Schiff war wieder Lärm und Leben. Sie sah den Prinzen mit seiner schönen Braut nach ihr suchen. Wehmütig starrten sie auf den brodelnden Schaum, als ob sie wüssten, dass sie sich in die Wellen gestürzt hatte. Unsichtbar küsste sie die Stirn der Braut, lächelte dem Prinzen zu und stieg mit den anderen Kindern der Luft zu den rosaroten Wolken hinauf, die durch die Luft segelte. In 300 Jahren schweben wir so hinein in Gottes Reich, sagte sie. Auch früher können wir dorthin gelangen, flüsterte eine. Unsichtbar schweben wir in die Häuser der Menschen, wo Kinder sind, und für jeden Tag, an dem wir ein gutes Kind finden, das seinen Eltern Freude macht und ihre Liebe verdient, verkürzt Gott unsere Prüfungszeit. Das Kind weiß nicht, wann wir durch die Stube fliegen, und wenn wir dann aus Freude übers Lächeln, so wird ein Jahr von den 300 genommen. Aber sehen wir ein unartiges und böses Kind, dann müssen wir Tränen der Trauer weinen, und jede Träne fügt unserer Prüfungszeit einen Tag hinzu. Und auf dieser bittersüßen Note endet das Originalmärchen. Ja, kein Disney-Happy End, aber ein Disney-Happy End wird es auch im nächsten Film geben, den wir nächste Woche hier besprechen werden.
Dann. Ich winke, weil ich habe gesagt, ich sage nichts mehr. Deswegen winke ich, aber es
sieht keiner im Podcast.
Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.